Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Und mit mir hier am Mikrofon ist Tanja Runo. Sie ist Redakteurin dieser Echtzeitfolge. Und die Folge trägt den Titel Glückssuche im Grün.
Hallo Mandy, danke, dass ich da sein darf.
Ja, Glückssuche im Grün, das ist unsere Mission heute hier in der Echtzeit, wie das gehen kann, auch wenn man sich gar nicht rausbewegt aus den eigenen vier Wänden, das können Sie hier gleich hören. Und das hier ist schon mal eine Zusammenfassung der Impulse und Ideen, die wir heute für Sie rausgesucht und recherchiert haben.
Gestern waren wir im Grünen.
Das Grüne, Botanik, Florales, freie oder kultivierte Natur.
Pflanzen zeichnen.
Die Abbildungen von Pflanzen für Kräuterbücher waren didaktische Pflanzenporträts. Ich mache poetische.
Blumen sind ja eigentlich auch so ein Motiv, wo Mode und Kunst sich treffen.
Jeder, der in Großbritannien einen Garten hat, der weiß, was die Chelsea Flower Show ist. Und Prominente lassen sich blicken. Die Royals kommen jedes Jahr.
Es ist in China ein Hype auf Social Media. Junge Menschen, die auf dem Land Influencer sind, Obst, Reis, Hühnerfüße per Livestream übers Handy verkaufen.
Ein Thema, vier Facetten. Wir in der Echtzeit schauen uns Phänomene des Alltags an und wollen verstehen, was sie uns über unsere Gegenwart erzählen. Heute geht's um die Glückssuche im Grün, die Sehnsucht nach Natur, die man eben nicht nur draußen finden kann. Tanja Runo, du hast die Inhalte dieser Echtzeitausgabe zusammengestellt. Es ist Mai, die grünste Zeit im heimischen Garten, klar. Also ein guter Zeitpunkt, da genauer hinzusehen. Was hat dich sonst noch zu diesen Themen bewegt?
Ja, tatsächlich, ich bin Gärtnerin und das ist ja die Zeit, wo es jetzt so richtig losgeht. Und ich würde wahnsinnig gerne mal zur Chelsea Flower Show nach London fahren. War mir bis jetzt nicht vergönnt, aber wir sprechen heute mit einer Frau, die das Vergnügen hatte und uns berichtet. Die Idee zu der Sendung kam mir aber eigentlich, als ich ein Porträt über die Künstlerin Sylvia Peter gehört habe, die auch heute in unserer Sendung vorkommt. Eine Künstlerin, die sich der Botanical Art verschrieben hat und vor allem Unkräuter malt. Also dieses Zeug, was niemand leiden kann, Brennnesseln, Schachtelhalm, Günsel. Und zwar auf ganz bezaubernde Weise, wie ich finde. Und dann habe ich von unserer China-Korrespondentin eben gehört, dass es auch in China gerade einen Landlebenboom gibt. Und so kam dann eins zum anderen.
Okay, gleich schauen wir erstmal nach London, du hast es erwähnt, und schauen uns da den kultivierten Garten an, also welche Trends in der zurückliegenden Woche auf der Chelsea Flower Show in London gezeigt wurden. Wir sind draußen in dieser Echtzeitausgabe und meistens im Garten. Jedes Jahr um diese Zeit strömen Gartenliebhaber aus aller Welt und insbesondere aus dem Vereinigten Königreich nach London in den Stadtteil Chelsea, wo heute die Chelsea Flower Show zu Ende geht. Eine der traditionsreichsten Gartenschauen der Welt, veranstaltet von der Royal Horticultural Society 1913, erstmals unter diesem Namen. Und Ina Sperl besucht die Messe fast jedes Jahr. Sie ist Fachjournalistin für Gartenthemen, Pressesprecherin der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft und selbst auch leidenschaftliche Pflanzenliebhaberin. Hallo, Ina Sperl.
Hallo, vielen Dank.
Erstmal zur Einordnung, Frau Sperl, welche Bedeutung hat denn dieses Event in Großbritannien, aber auch in der Gartenszene international?
Also die ganze Welt guckt natürlich in der Chelsea-Woche nach Chelsea. Da ist also ein weltweites Interesse, sowohl von den Fachleuten, die nicht gerade während der Schautage kommen, sondern vielleicht ein wenig vorher, weil sie irgendwen kennen. Also jeder, der in Großbritannien einen Garten hat, der weiß, was die Chelsea Flower Show ist. Und Prominente lassen sich blicken. Ganz wichtig, die Royals kommen jedes Jahr. King Charles hat von seiner Mutter die Schirmherrschaft der RHS übernommen und ist natürlich jetzt dort auch immer präsent. Camilla, William war, glaube ich, auch vorhanden. Und wer was auf sich hält, geht zur Chelsea Flower Show, lässt sich dort blicken.
Was ist denn das Besondere an dieser Gartenschau, diesen sozusagen Society-Event, haben Sie eben schon erwähnt, aber ja, was macht den Zauber aus? Was fasziniert die Menschen da seit so vielen Jahren, also Jahrzehnten ja eigentlich, über 100 Jahre schon?
Also man hat eine sehr hohe Qualität, sowohl an den Pflanzen, die man sieht, als auch an den Präsentationen der Gartengestaltung. Die Gartendesigner arbeiten monatelang, wenn nicht sogar über ein Jahr darauf hin, dort ihren Garten zu machen. Wer dort eben ausstellt, der hat es geschafft. Also dort sieht man eigentlich nur die Besten der Besten, muss ich sagen, sowohl Gartendesigner als auch die gärtnerischen Aussteller, die sich in einem großen Zelt präsentieren mit ihren Pflanzen. Sponsoren natürlich haben auch Interesse, einen Garten zu sponsoren. Dann ist ihr Name dort zu lesen die ganze Woche bei den 160.000 Besuchern, die vorbeikommen. Und BBC überträgt mehrfach jeden Tag. Also da ist einfach ein großes Interesse da. Ich würde sagen, weil die Qualität so hoch ist.
Für alle, die da noch nicht waren und Interesse haben und uns hier zuhören, was ist denn so der Hauptunterschied zu so Schauen wie beispielsweise auch der Bundesgartenschau?
Ja, das wird gerne versucht zu vergleichen, ist aber eigentlich gar nicht möglich, weil die Chelsea Flower Show für 6 Tage wird sie dort aufgebaut, danach wieder abgebaut. Die Gärten gehen zwar heutzutage fast immer an einen anderen Platz, aber das ist eine reine Show. Bei der Bundesgartenschau geht es ja in erster Linie um ein ganz langfristiges Stadtentwicklungsprojekt, was 10, 15 Jahre läuft. Und damit dieses Stadtentwicklungsprojekt einen Endpunkt hat, gibt es die 6-monatige BUGA, die Bundesgartenschau, die Schau, die dann oben drauf gesetzt wird. Und die muss natürlich auch nicht nur 6 Tage schön aussehen oder 5, sondern 6 Monate.
Okay, einfach ein anderes Konzept. Sie haben schon erwähnt, es kommen Privatleute, aber auch Fachbesucher. Die Royals kommen jedes Jahr vorbei. Also ist das vom Flair schon mal was ganz anderes als so eine normale Gartenmesse, nehme ich hier mit.
Ja, auf jeden Fall was ganz anderes. Also man zieht sich gerne was mit Blumen an, die Damen, man macht sich etwas schicker. An den ersten Tagen sieht man High Heels und Sommerkleider, obwohl es vielleicht nur 14 Grad ist und unser eins eher mit einem Schal rumläuft und mit Sneakern. Dann gibt es Abendveranstaltungen, man trinkt Champagner, man trinkt Pimms, es gibt Lobster Rolls, also Hummerbrötchen. Ist einfach schon was ganz anderes, als was wir hier von der Gartenschau kennen.
Ja, und die Tickets sind ja auch nicht so ganz billig, oder?
Die Tickets sind recht teuer. Ich glaube, wenn man ein Mitglied der RHS ist und einen halben Tag möchte, dann bewegt sich das bei erschwinglichen so um die 50 Pfund. Ansonsten ist man ja schnell bei über 100 Pfund pro Ticket.
Und wie sieht es vor Ort da aus? Wie ist die Ausstellung aufgebaut?
Ja, man kommt rein und befindet sich auf einem riesigen Gelände, wo vorher gar nichts ist. Eine große Freifläche am Royal Hospital in Chelsea. Es gibt eine Main Avenue, an der die ganzen großen Schaugärten liegen. Also man flaniert entlang und kann sich diese riesengroßen 250 Quadratmeter wunderbar gestalteten Schaugärten anschauen. Auf der anderen Seite ist ein großes weißes Zelt, genannt Marquis. Und wenn man dort rein, also 1200 Quadratmeter groß, 100 Aussteller präsentieren sich dort. Und wenn man reingeht, dann hat man Blütenduft von Rosen, von Wicken, Pracht von Pflanzen aus aller Welt. Die Gärtner präsentieren sich dort mit ihren Hosta, mit ihren Steingartenpflanzen, mit ihren Orchideen. Dann gibt es noch auf einer anderen Seite eine kleinere Straße fernab der Main Avenue, wo kleinere, etwas lebensnahere Gärten gezeigt werden. Das sind kleine Schaugärten, die man auf dem Balkon oder in einem kleinen Hof selber nachbauen kann. Und auch dort ist es immer brechend voll. Und die Leute schauen sich alles an und gucken, was sie dort mitnehmen können für zu Hause.
Also es geht auch darum, wie man Dinge, je nachdem wie viel Platz und wo der Standort ist, wie man gut arrangieren kann, was gut zusammenpasst. Oder was würden Sie sagen, ist der Hauptfokus?
Der Hauptfokus ist einfach, wie man eine Fläche, ob groß oder klein, so gestaltet, dass es ein wunderbarer, innovativer, pflanzenreicher Garten ist. Das zeigen die sowohl in den großen Schaugärten, die bis 250 Quadratmeter groß sein können, oder in diesen ganz kleinen Flächen, die dann schon bei 10 Quadratmetern anfangen.
Die Schau gilt ja auch als Trendbarometer, als Ort, wo man erleben kann, was gerade wirklich State of the Art ist in der Gartenkunst. Wo geht's denn hin, Frau Sperr?
Ja, ich würde sagen, was in Chelsea zu sehen ist, ist Trend. Also die setzen einfach den Trend. Aus meiner Sicht ist es im Moment sehr schön pflanzenlastig. Es wird sehr viel mit britisch-heimischen Pflanzen gearbeitet. Das fing schon vor vielen Jahren an. Da hatte man dann auch mal einen Wiesenkerbel dazwischen. Heutzutage gibt es auch Knoblauchsrauke, habe ich gesehen, oder Kuckuckslichtnelken. Es sind Pflanzungen, die lebensnah sind, in die, wie gesagt, heimische Pflanzen eingewoben werden. Es darf aber natürlich auch sehr opulent sein. Ich habe viel Naturstein gesehen, mit dem kleine Mauern gebaut werden, und sehr viel zurückhaltende Eleganz. und nachhaltig sollte es sein. Das ist etwas, was der Chelsea Flower Show seit Jahren oder Jahrzehnten schon vorgeworfen wurde. Und heutzutage haben sie ein gutes Konzept, dass fast jeder Garten nach der Schau abgebaut wird und ein zweites Leben woanders erhält.
Und vor allem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein Fokus auf die heimische Pflanzenwelt und auch die kann ja opulent sein, weniger Exotisches. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Es gibt beides. Mir ist jetzt eben aufgefallen, dass mehr Heimisches noch ins Beet findet als noch vor 5 Jahren vielleicht. Aber die Exoten, also Tom Stuart Smith hat einen ganz wunderbaren Garten gestaltet. Da sind dann so Sachen drin wie japanische Sago-Palmfarne oder Samtgeranien oder Honigstrauch, riesengroße Pflanzen mit großem Laub, unheimlich beeindruckend. Ich muss dazu sagen, in London werden die wahrscheinlich einfach dort wachsen können. Und es gibt ja ein etwas milderes Klima als bei uns, also auf Deutschland lässt sich das nicht übertragen. Aber das ist jetzt nicht so unrealistisch, was er da zeigt.
Und gibt's was Sie persönlich mitgenommen haben als Inspiration für den eigenen Garten?
Meine größte Erkenntnis war, dass man eine Hecke in einem Kübel pflanzen kann. Eine Wildhecke, unterpflanzt mit Waldmeister und wilden Erdbeeren. Das hat ein kleiner Garten dort präsentiert und das war ein Ensemble von Biodiversität auf verschiedenen Ebenen. Das hat mich überrascht und beschäftigt mich immer noch gedanklich, ob ich das mal ausprobiere.
Sagt Ina Sperl. Sie ist Fachjournalistin für Gartenthemen und begeistert von der Chelsea Flower Show, die heute zu Ende geht. Vielen Dank für das Gespräch. Glückssuche im Grün, so haben wir diese Echtzeitfolge überschrieben. Eben ging es um Opulenz auf der Chelsea Flower Show in London. Jetzt schauen wir aufs Unkraut, eine botanisch eigentlich völlig unzulässige Bezeichnung. Brennnessel oder Löwenzahn, für viele Hobbygärtner ist das ein echter Feind. Aber nicht für Silvia Peter. Sie ist eine der Pionierinnen der Botanical Art. Tanja, du hast es schon erwähnt, sie kommt aus Großbritannien. Was hat dich hier interessiert?
Mich hat interessiert, wie sie die Schönheit in diesen sehr verbreiteten und unspektakulären Gewächsen findet. Also die Schönheit und eben auch die Poesie darin. Und dieses ganze konzentrierte, langsame, das hat mich total fasziniert. Wenn sie monatelang an so einem Schachtelhalm arbeitet und dann sieht er nach 2 Wochen eben ganz anders aus und dann muss sie aufhören und muss einfach eine Saison warten, bis sie weitermachen kann. Und ich finde, man betrachtet ja sofort auch die eigene Umgebung ganz anders, wenn man sie so reden hört.
Und Rosi Füglein hatte die Chance, Silvia Peter in ihrem Atelier zu besuchen.
In der ersten Ausstellung mit den Pflanzenbildern hat ein Journalist zu mir gesagt, na, das ist ja nicht gerade Avantgarde, was Sie hier machen. Und ich habe spontan gesagt, das weiß man doch immer erst hinterher, was die Avantgarde ihrer Zeit war. Und jetzt, 20 Jahre später, habe ich das Gefühl, in unserer Zeit sich hinzusetzen und 2-3 Monate darauf zu verwenden, ein Unkraut zu porträtieren, das ist doch durchaus ein zeitgemäßes Statement. Ich habe auch den Eindruck, wir haben uns in der Kunst sehr viel mit den Menschen befasst. Und jetzt ist vielleicht genau die Zeit reif, sich auch wieder mit was anderem zu beschäftigen, mit dem, was um uns herum ist und was unsere Lebensgrundlage ist. Die Darstellung der Pflanze ist natürlich eine sehr alte Kunst. Es ist aber so, dass sie so gut wie nie eine freie Kunst war. Die stand immer im Dienste von etwas, meistens im Dienste der Wissenschaft. Also die ganzen alten Darstellungen sind eigentlich für Kräuterbücher entstanden. Aber was wir botanischen Künstler heute machen, ist tatsächlich Pflanzen porträtieren. Die Abbildungen von Pflanzen für Kräuterbücher waren didaktische Pflanzenporträts. Ich mache poetische. Ich bin ja im Allgäu aufgewachsen, im Ostallgäu, zwischen diesen grünen Kuhwiesen. Ich lebe seit 20 Jahren hier in Unterfranken, in der Weinbaugegend. und ich mag die Gegend auch. Aber ich merke doch, dass ich botanisch immer noch nicht richtig angekommen bin. Also hier gibt es zu wenig Mädesüß für meinen Geschmack und auch die ganze Feuchtigkeit fehlt. Der Winter ist natürlich auch wahnsinnig braun. Also Braunabstufungen, die kann man hier studieren, braun und grau. Sogar im Sommer hat es oft so einen Blues, wenn es so heiß ist und so trocken. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als im Allgäu. Und das fehlt mir manchmal. Zu jedem Bild, das ich male, suche ich mir sehr sorgfältig eine Musik aus. Denn an so einem Bild sitze ich also nicht nur ein paar Wochen, sondern oft sogar 2-3 Monate. Da ist man ja nicht immer in derselben Stimmung. Und da hilft mir die Musik dann wieder in die bestimmte Stimmung dieses Bildes reinzukommen. Die letzten Wochen habe ich sehr gern eine CD von Gong Lina gehört. Das ist eine chinesische Sopranistin, die Kompositionen von ihrem Mann singt. Das ist ein Allgäuer. Und dass das so was Fremdartiges mit drin hat, wie das Chinesische, das erinnert mich oft daran, dass die Pflanzen ja auch was Fremdes sind, dass sie nicht so sind wie ich. Hier ist ganz viel Clematis, also die wilde Clematis, die Waldrebe. Das sind die, die man beim Autofahren oft im Abendlicht so schön leuchten sieht. Die sind wunderschön. Hier ist zum Beispiel eine. Die würde ich mir jetzt aussuchen. Der sieht man richtig an, dass sie gerade nicht so gute Tage hinter sich hat. Die sieht aus wie so ein Hund nach dem Regen, wenn er reinkommt. Und zu sowas, da habe ich halt mehr Gefühle als jetzt zu den schön aufgeblühten Blüten. Das gibt ein stärkeres Bild. Also es erzählt mehr als jetzt eine perfekte Blüte von dieser Pflanze. Man sieht schon noch dieses Fiedrige. Diese, also fast wie Federn, wirklich mit so ganz kleinen Haaren, jede einzelne Granne. Die ist halt vom Wind zerzaust, vom Regen nass geworden. Dann ist die halt so struppelig, hängt so ein bisschen traurig rum. Und hat aber trotzdem eine große Schönheit, finde ich. Ich denke mal, die nehme ich mit heim. Das kann ein Bild werden, in dem man lang spazieren gehen kann und an dem man ganz lang Sachen entdecken kann. Die Pflanzen spiegeln ja auch ganz viel von uns Menschen, obwohl es so andere Lebewesen sind. Und das spiegelt natürlich manchmal auch meine Zustände wieder. Das merke ich aber manchmal erst Jahre, nachdem ich sie gemalt habe. Dann denke ich, ja, genau so war ich damals drauf, so wie der ausguckt.
Ja, und wer jetzt neugierig geworden ist von Ihnen und mehr wissen möchte, vielleicht auch ein paar Bilder sehen will von dieser Botanical Art Szene, dem empfehle ich diese Website hier, botanische-kunst.de. Ja, wie bezaubernd, vielfältig, schön und auch beruhigend botanische Welten sein können, davon haben wir hier in der Echtzeit auf Deutschlandfunk Kultur schon ausführlich gehört. Sich ganz oder jedenfalls mehr damit zu umgeben, vom Leben auf dem Land träumen viele Städter, hohe Wohnkosten, Lärm, Verkehr, gerade in dieser grünen Jahreszeit, fragen sich doch manche, ob das Dorfleben nicht auch noch Vorteile hätte und möglicherweise sogar eine Alternative bieten könnte. So ein Trend hat ARD-Korrespondentin Marie von Marlinkroth auch in China beobachtet. Vor allem junge Leute scheint es dort direkt aufs Land zu ziehen. Allerdings nicht allein aus Freude an der Natur. Hallo Marie.
Hallo.
Junge Menschen in China, die aufs Land gehen. Du bist auf dieses Phänomen gestoßen. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich hatte zur Jugendarbeitslosigkeit in China recherchiert und da ist mir aufgefallen, dass es doch so einige Staatsprogramme gibt, die junge Uni-Absolventen zum Beispiel aufs Land schicken, um dann dort etwa als Lehrerin zu arbeiten. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich auch junge Menschen, die freiwillig aufs Land gehen? Oder ist das alles nur von der Partei gesteuert? Und dann bin ich eben in chinesischen Social-Media-Kanälen auf so einen richtigen Hype gestoßen. Unfassbar viele Landleben-Hashtags, die trenden und eben sehr viele junge Menschen, die in schönsten Farben vom Feld oder aus dem Wald livestreamen oder eben Kurzvideos bei Douyin, das ist das chinesische TikTok, posten.
Und was sieht man dann da in diesen Streams und Videos?
Also da sieht man ziemlich viel Lustiges und Kreatives eigentlich auch. Ein Beispiel, drei junge Uni-Absolventen aus Sichuan, die aus Recyclingmaterial, also Plastik und Pappe, Klamotten designen und mit denen angezogen dann wie Models auf dem Laufsteg Obst und Gemüse von lokalen Bauern online verkaufen. Das ist jetzt ein Positivbeispiel. Die haben sehr viele Follower und verdienen damit jetzt nicht so schlecht, einfach auch, weil der E-Commerce-Markt in China ein Milliardenmarkt ist. Und das Ganze ist auch eben ein Hype, der vom Staat gepusht und gefördert wird. Man muss schon genau hinschauen, was ist da jetzt eigentlich echt und was ist Show. Ich habe dann eine junge Frau entdeckt, die nennt sich Sandy, die in einem alten Bauernhaus Zimmer vermietet, eine ihrer Geschäftsideen. Und das klingt bei ihr dann so. Ja, sie sagt eben hier, sie hat ein Pflegeheim für junge Menschen und hofft auf viele Gäste. Das Pflegeheim ist etwas scherzhaft gemeint für gestresste junge Städter. Letztlich so eine Art Youth Hostel. Und kleiner Spoiler, es ist nicht so ganz einfach für sie.
Eigentlich haben wir ja jahrzehntelang genau das Gegenteil gesehen. Also Megacities wie Shanghai oder Peking waren der große Lebenstraum für Chinas Jugend, für junge Leute aus China. Menschen vom Land sind also in die großen Städte gegangen, um dort Arbeit zu suchen und zu finden, sich ein Leben da aufzubauen. Warum wird jetzt plötzlich das Landleben attraktiv?
Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es super wichtig, erstmal noch zu sagen, dass es eben für die meisten jungen Menschen in China nach wie vor so ist, dass sie von einer Karriere in der Stadt träumen und hoffen, dort Geld zu verdienen, weil es auf dem Land eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich eine Existenz aufzubauen. Und es sind auch eher diejenigen, die vielleicht Eltern haben, die sie noch unterstützen, die sich jetzt so ein Landabenteuer überhaupt leisten können. Und viele probieren es eben aus, weil die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten so hoch ist. Ich habe zum Beispiel an der Ostküste Chinas, das ist eine vergleichsweise wohlhabendere Gegend, einen jungen Chinesen getroffen, der auf dem Land sein Glück probiert. Der hat an der US-Elite-Uni Harvard studiert. Der versucht, ein Dorf wiederzubeleben, in dem er Touristen und junge Unternehmer anlocken will. Und der sagt eben, die Situation ist folgendermaßen.
Jeder will einen Inhalt oder Sinn in seinem Leben finden. Und in den Dörfern, da gibt es eben sehr große Chancen.
Also letztlich beschreibt er auch so eine Art Perspektivlosigkeit in den Städten. Es sind sicher einige junge Menschen dabei, die ein bisschen die Seele baumeln lassen wollen. Aber da muss man auch immer sagen, das Phänomen insgesamt ist auch sehr angetrieben von der Staatspropaganda.
Was ist denn der Grund für die große Jugendarbeitslosigkeit in China, in den Städten?
Ja, das sind letztendlich mehrere Gründe. Also die chinesische Wirtschaft ist geschwächt. Der Immobilienmarkt, der in den letzten Jahrzehnten einen großen Teil des chinesischen Wirtschaftswachstums ausgemacht hat, ist nach wie vor in einer tiefen Krise. Die Menschen sind verunsichert, konsumieren wenig, weil die Wirtschaft eben nicht mehr so stark wächst wie in den vergangenen Jahrzehnten. Und ja, es gab ein Run auf die boomenden Städte, die jetzt eben nur noch sehr begrenzt Aufstiegschancen bieten. Tech-Konzerne haben Stellen gekürzt. Es gibt viel zu viele Uni-Absolventen für einen mageren Arbeitsmarkt. Und dazu kommt, wie überall auf der Welt ja auch, es gibt einen Strukturwandel. KI und mehr automatisierte Fabriken ersetzen eben auch Jobs.
Und ähnliche Jobs lassen sich jetzt auch auf dem Land finden?
Nee, das ist eben genau das Problem, dass sozusagen die breite Masse Jobs sucht, die es bislang in den Städten gab, natürlich auch immer noch gibt, aber eben nicht mehr in so großem Ausmaß. Und das Land in China ist vergleichsweise unterentwickelt. Da gibt es eben sehr, sehr wenig Jobs. Da gibt es Landwirtschaft und da gibt es Tourismus.
Und welche Alternativen kann das Landleben also für diese jobsuchenden Menschen bieten? Du bist ja tatsächlich einigen dieser Landfluencer, von denen wir gehört haben, auch gefolgt, bist herumgefahren im Süden, im Osten Chinas, in einer Gegend, wo etwa Reis angebaut wird, über die Dörfer. Was arbeiten denn die Leute jetzt da, die du besucht hast?
Dazu muss man sagen, es gibt in China nach wie vor hunderte Millionen Kleinbauern, die fast noch 3/4 aller Flächen bewirtschaften. Die verdienen kaum was, die leben von der Hand in den Mund. Und das ist sozusagen ein großer Teil. Und der andere Teil ist letztlich Tourismus, weil es eben nicht so wie bei uns irgendwelche Hidden Champions gibt auf dem Land, die dann eben tausende Menschen anstellen können oder eben Dienstleistungsjobs, was es ja bei uns dann eben auch eher gibt, weil das hier so strukturiert ist, dass es auch gar nicht so richtig Handwerksausbildungen gibt. Also da ist einfach der Jobmarkt auf dem Land wirklich sehr begrenzt. Da muss man schon krass kreativ und glücklich sein, wenn man sich so eine Existenz aufbauen möchte.
Das heißt, die Jobsuchenden, die sich auf den Weg machen, die finden dann Arbeit tatsächlich in der Landwirtschaft?
Nee, das ist eben genau der Punkt. In der Landwirtschaft gibt es im Grunde genommen nicht so viele Jobs und die meisten sind Kleinbauern, die beackern dann ein Reisfeld. Damit lebt man gerade mal von der Hand in den Mund. Das ist nichts sozusagen, wo man sich als junger Mensch eine Zukunft aufbauen kann. Was die jungen Menschen dann eben eher machen, ist zu versuchen, als Livestreamer einen Direktverkauf von Obst und Gemüse zu betreiben, den lokalen Bauern eben anzubieten, dass sie über sie noch ein bisschen mehr Geld verdienen, weil sie das dann über diesen Direktverkauf eben auch teurer loswerden können. Aber das ist ein Markt, der ist natürlich sehr begrenzt für eine bestimmte Anzahl, aber nicht für die Menge an jungen Menschen, die irgendwie davon träumen, eben damit auf dem Land Geld zu verdienen. Und eine unserer Protagonistinnen, die wir da auch begleitet haben, die hat sich unglaublich schwer getan, überhaupt was zu verkaufen und lebt jetzt auch wieder in der Stadt.
Okay, das ist also ein Beispiel, wo es nicht so richtig gut geklappt hat. Aber wie fördert denn der Staat die Landfluencer, die das sonst noch so machen und welche Ziele verfolgt er damit?
Ja, also der Staat macht vor allem sehr, sehr viel Werbung für ein vermeintlich schönes Leben auf dem Land und das eben sehr geschickt, zum Beispiel in Kooperation mit Unternehmen und Unis. Und die Kommunistische Partei ist da omnipräsent, denn das Ziel ist, dass eben nicht zu viele frustrierte junge Menschen in den Städten sitzen und irgendwie ist man auch bemüht, die ländlichen Regionen wieder zu beleben und woanders Jobs zu kreieren. Und jetzt nur mal so ein Beispiel, das ich wirklich super interessant finde. Zum Beispiel der riesige Tech-Konzern Tencent, der produziert, unterstützt von der Kommunistischen Jugendliga und einer Landwirtschaftsuni eine eigene Reality-Show, bei der junge Menschen Startup-Ideen auf dem Land vorstellen und dann eben auch eine Förderung bekommen. Die Frage ist dann eben, was können sie dann überhaupt für ein Business auf den Weg bringen, das nachhaltig ihnen die Möglichkeit bietet, eben tatsächlich Geld zu verdienen.
Und wie geht's den jungen Menschen damit? Wie ist dein Eindruck? Geht die Idee auf?
Also, ob die Idee aufgeht, das wird man vielleicht auch erst in ein paar Jahren beurteilen können, weil wenn man bestimmte Konzepte sehr, sehr breit streut, dann bleibt ja vielleicht auch ein bisschen was hängen. Im Wesentlichen ist es aber so, dass wir hier beobachten können, dass viele junge Menschen in China einfach ein bisschen orientierungslos sind. Nämlich der alte Gesellschaftsvertrag, der da lautete, auf euch wartet eine goldene Zukunft und dafür macht ihr dann alles, was die Partei will. Dieses Versprechen der goldenen Zukunft, das gilt so eben einfach nicht mehr. Und die Folgen sind dann eine niedrige Geburtenrate, Zukunftsängste und auch Unsicherheiten. Also es ist gerade eine ziemliche Umbruchphase mit ja letztlich einer unsicheren Zukunft auch. Was super spannend ist in dem Zusammenhang, finde ich, ist, was der chinesische Anthropologe Xiang Biao sagt, der am Max-Planck-Institut in Deutschland zur chinesischen Jugend forscht. Wir hören da mal rein.
Now they found there is no brighter future waiting for them after they finish education.
Jetzt merken sie, dass gar keine strahlende Zukunft auf sie wartet, nachdem sie viele Jahre in ihre Ausbildung investiert haben. Sie sind enttäuscht, desillusioniert, aber wissen nicht, gegen wen sie ihre Wut richten können.
To whom you can express your anger.
Ich habe fast das Gefühl, das ist ein Thema, da könnten wir echt noch mal eine eigene Sendung machen über die Frage, ob denn die Situation der jungen Menschen für die KP gefährlich werden könnte. Und was Xiang Biao eben sagt, dass sich der Unmut eher diffus gegen die allgemeine wirtschaftliche Lage richtet und eben nicht die KP dafür verantwortlich gemacht wird.
Marie von Marlenkroth hat sich auf die Suche gemacht nach Ideen auf dem Land und dabei Landfluencer in China begleitet. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke.
Gerne.
Jobperspektiven außerhalb der Großstädte in China zu finden, wird staatlich gefördert und unterstützt. Und wenn ich unsere Korrespondentin Marie von Marlinkrot richtig verstanden habe, ist sie ja eher skeptisch, dass sich die unzufriedene Jugend im Land damit wirklich zufriedenstellen lässt. Tanja, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, kein Wunder, würde ich sagen, dass sie sich nicht zufriedenstellen lassen, weil es klingt ja einfach nach einem riesigen Fake. Also die jungen Leute werden aufs Land gelockt, ohne Perspektive eigentlich. Es wird ihnen da vorgegaukelt, dass sie dann eine Zukunft finden können und sie wissen nicht, wen sie verantwortlich machen können für diese Misere, in der sie eigentlich stecken, für die Perspektivlosigkeit, in der sie sich finden. Und ich finde das total krass und auch sehe ich da so ein paar Gespenster im Raum. Also die KI, die Wirtschaft, die vielleicht sich ein bisschen abkühlt und die jungen Generationen, die dann einfach vergessen werden.
Ja, oder erstmal irgendwie beschäftigt werden, um nicht zu sehr über das nachzudenken, was sie da gerade machen müssen.
Damit sie eben nicht rebellieren, womöglich, ja.
Ja, so haben wir das jedenfalls verstehen können in dem Interview, was wir mit Marie von Marlinkrot führen konnten. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Modephänomen hier in dieser Echtzeitfolge. Um das Glück des Landlebens im Alltag spüren zu können, muss man natürlich nicht unbedingt die Stadt verlassen. Man kann auch zu Kleidung greifen mit botanischen Formen und Mustern, die tragbare Blumenwiese quasi anziehen. Ich persönlich habe da auch ein paar Exemplare im Schrank, auf die ich mich schon freue. Zum Beispiel ein Kleid mit so großen, ineinanderlaufenden, minimalistisch aussehenden Blüten wie aus einer Kinderzeichnung. Üppig und bunt. Blumen sind ja sowieso etwas wie eine Konstante in der Mode. Dieses Jahr bekommt der Trend aber eine nochmal ganz neue Wucht. Ja, und was da los ist mit der floralen Mode, das hat sich Matthias Finger genauer angeschaut und den Trend auch selbst ausprobiert. Indem er einen Blumenblouson seiner Freundin mal angezogen hat.
Knallige Blüten ranken sich an meinem Oberkörper empor. Mein Schatz findet, Blumen stehen mir als tougher Typ.
Wir sehen heute verzerrte Blumenmuster, impressionistische Blumenmuster, Blumenmuster, die wie Aquarellzeichnungen wirken. Weniger perfekt gedruckt, sondern ein bisschen realer. So als hätten sich die Kleider auch ein Beispiel genommen an Gemälden.
Berichtet Modetheoretikerin Judith Brachem von der Uni Oldenburg. Klamotten werden zur Leinwand, gar nicht dezent. Gerlind Hector von der Akademie Mode und Design.
Wir sehen durchaus kleine Blümchen, aber die sind zum einen in Oversized-Klamotten verpackt, also in weiten sommerlichen Kleidern, in weiten voluminösen Blusen, vielleicht sogar mit Puffärmeln.
Großformatige Blumenmotive platziert auf Kleidungsstücken machen uns zu wandelnden Gärten, mobilen Stillleben, überdrehte künstliche Technicolor-Natur statt braun-beiger Öko-Anmutung.
Es ist eine Realitätsflucht und eben diese faszinierende, starke und mysteriöse, rankende, wuchernde Natur ist, glaube ich, eine schöne Welt, in die man sich dann so hineinfantasieren kann und eben sich ja auch, glaube ich, viele Menschen wünschen würden, dass die Natur eben so stark ist, dass sie gar nicht kaputt zu kriegen ist durch uns.
Meint Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Auch die Herren der Schöpfung, die modisch gern den Esprit einer Excel-Tabelle versprühen, empfiehlt sie Mut zur floralen Mode.
Wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgucken, so 250 Jahre ins Rokoko, war es eben ganz normal, dass Männer auch Blütenmuster getragen haben. Dann kam eben irgendwann diese Vorstellung, dass so der Mann als Geschäftsmann so ganz schlicht und so sein muss. Das geht jetzt eben zum Glück ein bisschen wieder weg und Blumen sind halt dekorativ.
Was lange out war. Von der Moderne wurden Ornamente als Verbrechen angesehen. Und reduziertes skandinavisches Design galt lange als Nonplusultra des guten Geschmacks. Doch jetzt explodiert die Botanik auch zu Hause. Mit floralen Mustern auf Vorhängen, Kissen, Teppichen. Als hätte Mutter Natur die Inneneinrichtung übernommen.
Man nennt es Biophilic Design. Ist ein bisschen der Zusammenhang, dass man sagt, unsere Welt ist stark digital, sehr minimalistisch. Wir sitzen ja sehr viel vor Computern, Homeoffice und so weiter. Und daher vermutet man, dass so ein bisschen dieser Bezug zur Natur jetzt einfach wieder verstärkt kommt.
erklärt Sophie Schöttner von schöner-innen.com. Den Begriff Biophilie hat übrigens der Psychoanalytiker Erich Fromm geprägt, als leidenschaftliche Liebe zu allem Lebenden. Interior-Designerin Schöttner lässt ganze Wände mit Blumenmotiven volltapezieren. Mir gefallen riesige Pfingstrosen als Blickfang. Aber wie fügen wir uns als Menschen ein in dieses Blütenmeer?
Wir sehen auch skulpturale Ausformungen, in denen das Kleid eben an manchen Stellen selbst Blüten ausformt und eben aus dem Stoff quasi herauskommt, die Blume. Während die letzten Jahre eben sehr viel auf glatte Ästhetiken gesetzt wurde, sehen wir jetzt Echteres, das skulpturaler wirkt, wie mit der Hand geformt.
So werden wir selbst Teil der organischen Welt in ihrer schönsten Ausprägung, dank Seidenblume 2.0. Und dreidimensionale florale Stickereien sprechen unsere Vorliebe für scheinbar handgemachtes Imperfektes an.
Was hast du jetzt hier Schönes gefunden für mich?
Also das ist hier so ein leichtes Sommerhemd und da ist eine Blumenstickerei drauf. Einmal am Kragen und an der Kante von der Knopfleiste und dann halt ganz großflächig.
Wie sieht das aus?
Also ich glaube, es steht dir ganz gut. Das ist so eine Ananas-Stickerei.
Für mich sieht das nach bulgarischer Folklore aus. Aber das ist das Schöne. Beim Durchforsten des Kleiderschranks findet jeder was mit Blumen. Und schwupps sind wir modisch ganz vorn mit dabei.
Klingt gut, finde ich. Mich musste Matthias Finger hier auch überhaupt nicht überzeugen. Wie sieht das bei dir aus, Tanja?
Ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so weit, Mandy, muss ich zugeben. Ich halte es wirklich mit Adolf Loos, Ornament ist Verbrechen. Und aber, ich habe eine Vorstellung davon, dass ich mit spätestens 70 mir wirklich richtig coole Kleider mit so grellen Blumenmotiven zulegen werde und große Hüte. Und dann werde ich so eine ganz extravagante alte Lady. Davon träume ich, aber es ist noch nicht so weit.
Ja gut, Tanja, das ist natürlich eine sehr ferne Zukunft. Da können sozusagen die Abstraktionen noch sehr groß werden. Aber wie auch immer, Tanja Runow, wir sind gespannt. Ich werde das weiterverfolgen mit deinen modischen Vorlieben. Unsere Folge Glückssuche im Grün geht zu Ende. Noch mehr Echtzeitfolgen zu Ordnungsliebe oder zum Durchhalten finden Sie in der Deutschlandfunk-App. In unserer nächsten Echtzeitausgabe wird es dann nur um Vögel und Federn gehen, um die modische Kraft der Feder zum Beispiel. Ich bin Mandy Schielke, danke fürs Zuhören und danke an dich, Tanja.
Ja, war mir Vergnügen.
Machen Sie es gut.